Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine Wertschätzung. Und zwar habe ich die letzten Tage und Nächte mit Tyranny verbracht, dem neuen Rollenspiel von Obsidian. Das sind die Macher zum Beispiel von Fallout New Vegas und Pillars of Eternity. Und um es ganz kurz zu erklären, Tyranny ist so ähnlich wie Pillars of Eternity, ein klassisches Oldschool-Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie zum Beispiel ein Baldur's Gate oder auch die frühen Fallouts oder zum Beispiel auch ein Planescape Torment, wer das kennt. Es hat allerdings, was die Prämisse angeht, einen kleinen Twist, aber zu dem kommen wir gleich, denn zuerst stelle ich mal ganz kurz den André vor, der sitzt nämlich am anderen Ende dieser Verbindung und ist be ges bestimmt schon gespannt wie ein Flitzebogen auf Tyranny, hat er mir zumindest vorher gesagt.
Ist er. Also es gibt, glaube ich, wenige Spiele, auf die ich mich tatsächlich mehr gefreut habe als auf Tyranny. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich hatte nämlich auch immer ein bisschen Bauchschmerzen. Erstens, alle haben damals gejubelt, wie geil Pillars of Eternity sei. Das hat mich ein bisschen enttäuscht in der Hinsicht. Also es war schon gut, aber es war lange nicht so gut, wie alle gesagt haben, fand ich. Und zum Zweiten, weißt du ja, ich habe ehrlich gesagt ein paar Probleme mit diesem Mischsystem aus Echtzeit und Pausieren. Das heißt, das Kampfsystem könnte wieder was sein, wo ich dann davor sitze und sage, oh, gib mir halt Runden oder gib mir richtiges Echtzeit-Gameplay, aber diese Mischform, das ist nichts für mich. Aber die Prämisse, zu der du jetzt sicher was sagen wirst, die tönt mich natürlich total an.
Also zur Prämisse so viel gesagt, da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar spielt das Spiel in einem, ja, Königreich kann man es eigentlich nicht nennen, sondern in einer Welt, die nach und nach von einem tyrannischen Despoten erobert wurde. Und jetzt ist nur noch ein kleines Fleckchen, sozusagen ein kleiner Zipfel dieser Welt übrig, in der dieser Tyrann jetzt mit seinen Armeen als letztes einfällt. Und du spielst einen sogenannten Schicksalsbinder oder Fatebinder auf Englisch, der gewissermaßen die Stimme des tyrannischen Despoten ist, der Konflikte innerhalb seiner Armeen auflösen soll und der teilweise Edikte sprechen soll. Und bei den sogenannten Edikten handelt es sich um, das ist so ein bisschen mysteriös, man könnte sagen, sehr, sehr mächtige Zaubersprüche des Despoten, die dann zum Beispiel dazu führen können, dass eine komplette Region in einen gewaltigen Sturm gehüllt wird. Und die setzt dieser Tyrann dazu ein, um sich eben die verfeindeten bzw. noch nicht unterjochten Gebiete zu eigen zu machen. Und deine Rolle ist sozusagen die Stimme dieses Tyrannen zu spielen. Das bedeutet übrigens nicht zwingend, dass man jemanden Böses spielen muss. Man kann also im Kontext des Spiels und der Prämisse durchaus auch jemanden spielen, der eigentlich versucht, ein ganz netter Kerl zu sein, der tatsächlich noch ein funktionierendes Moral- und Ethiksystem besitzt. Es wird einem nur sehr, sehr schwierig gemacht. Und das Schöne an dieser Prämisse von Tyranny ist, dass sie ausgezeichnet funktioniert. Also das halte ich für das mit Abstand Beste an Tyranny, ist, dass es eins der ganz wenigen Spiele ist, die sowas wirklich richtig gut umsetzen, zumindest mit der Figur, die ich gespielt habe. Weil ich habe mir jemanden ausgesucht und habe gedacht, jetzt probierst du auch aus, wie das ist und spielst mal nicht deinen typischen, ich tue alles auf die gute Art und Weise Helden, den ich jetzt vielleicht in anderen Spielen spielen würde, sondern ich habe mir gedacht, ich versuche eine Figur zu spielen, die so ein bisschen ambivalent ist. Also die jetzt nicht per se ein psychopathisches Arschloch darstellt, aber die jetzt auch nicht davor zurückschreckt, andere zu manipulieren, damit sie das tun, was ich möchte. Und ich wollte auch auf jeden Fall jemanden spielen, der in diesem, im Kontext dieses tyrannischen Systems auch tatsächlich, ja, sozusagen funktioniert und der dieses System auch angenommen hat und der dieses System gar nicht großartig hinterfragt, aber der, wie gesagt, nicht an jeder Stelle blutdürstig darauf bedacht ist, alle Gegner dieses Systems an irgendein Kreuz zu nageln. Und als diese Figur hat diese Prämisse ausgezeichnet funktioniert.
Erzähl mir mal aber ganz kurz die Handlung. Worum geht's überhaupt? Was ist denn die Geschichte des Spiels? Also geht es darum, dass ich jetzt im Namen des Tyrannen dieses letzte gallische Dorf unterwerfe? Oder was ist die größere, die tatsächliche Geschichte, die erzählt wird?
Also die tatsächliche Geschichte ist, dieser Despot hat das komplette Land, wie gesagt, unterjocht. Es fehlt nur noch dieser letzte Zipfel. Und dort hat er zwei seiner Armeen hingeschickt, nämlich einmal den Scharlachroten Chor und einmal die sogenannten Geschmähten. Die können sich untereinander überhaupt nicht leiden, sind sich Spinnefeind und Das sorgt dafür, dass der Widerstand in diesem letzten Zipfelchen dieses Gebietes nicht zu brechen ist, weil die sich untereinander uneins sind. Also wirst du als dieser Schicksalsbinder hingeschickt und liest einen dieser Edikte vor. Nämlich dieser Edikt bedeutet, dass wenn dieses Gebiet, in das du an den Anfang reinkommst, mit einer Festung des Widerstandes, wenn die nicht innerhalb von ein paar Spieltagen gebrochen ist, der Widerstand dort, werden alle in diesem Gebiet vom tyrannischen Overlord mit seiner tollen Ediktmacht umgebracht. Das bedeutet, dass du am Anfang des Spiels auch ein Zeitlimit hast. Das ist total banal. Selbst wenn du alle Nebenquests und so weiter erledigst, kommst du niemals auch nur in die Nähe dieses Zeitlimits. Aber das ist die Ausgangslage des Ganzen. Und am Ende des ersten Kapitels musst du dich dann für eine der Seiten entscheiden. Also da gibt es diesen sehr chaotischen scharlachroten Chor, dann gibt es auf der anderen Seite, die erinnern so ein bisschen an die Legion aus Fallout New Vegas tatsächlich, dann gibt es auf der anderen Seite die Eliteeinheit der Geschmähten, also die folgen einem Kodex von Ehre und Kameradschaft, also das sind eher die, man will nicht sagen die Guten, aber doch tatsächlich zumindest die Organisierteren. Dann kannst du auch noch das Ganze quasi auf eigene Rechnung spielen, auch so ähnlich wie das bei Fallout New Vegas zum Beispiel ging, dass du dich nicht für eine dieser Seiten entscheidest, sondern einfach auf deine eigenen Macht hinzielst. Und du kannst dich sogar, da musst du aber sehr viele Sachen beachten, auf die Seite der Rebellen schlagen. Das ist also die Entscheidung, die du dann am Ende des ersten Kapitels treffen musst.
Und jetzt natürlich, gib mir mal ein schönes Beispiel dafür, wie böse kann ich sein?
Du kannst verdammt böse sein. Also ich will jetzt keine tatsächlichen plotrelevanten Dinge spoilern, aber du wirst schon relativ schnell in eine Situation kommen, wo du dir zum Beispiel dann aussuchen darfst, ob du einen Gefangenen zählen lassen möchtest, ob du den freilassen möchtest. Und das Schöne ist, viele Spiele, die so ein Moralsystem haben, bei denen hast du auch solche ähnlichen Entscheidungen, aber in der Regel bringt dir die böse Entscheidung nichts, außer dass du eben böse bist. Und was Tyranny ausgezeichnet umsetzt, ist, dass die kompletten Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen, die du triffst, tatsächlich eine Handlungsrelevanz im späteren Spielverlauf haben. Das Ganze fängt ja an, du kannst am Anfang, das ist optional, kannst du den sogenannten Eroberungsmodus spielen. Was bedeutet, das funktioniert so ein bisschen wie eins von diesen Abenteuerbüchern, wo du halt verschiedene Entscheidungen triffst. Und dort spielst du die ersten 4 Jahre dieses Feldzugs, spielst du nach und triffst an verschiedenen Stellen, wie die Belagerung der ersten Stadt zum Beispiel, dann die Belagerung einer berühmten Bibliothek ist ein nächster Schritt oder einer der möglichen nächsten Schritte. Und dann spielst du sozusagen nach, wie die Ausgangslage des Spiels ist und kannst dort wie in so einem Abenteuerspielbuch eben verschiedene Entscheidungen treffen und die haben de facto enorme Auswirkungen dann auf das eigentliche Spiel. Wenn du dich zum Beispiel mit Rebellen gutstellen möchtest und du hast am Anfang in der Eroberungssequenz nicht die richtigen Dinge gemacht, dann hast du da von vornherein keine Chance, weil das ganze Spiel basiert auf so einem Rufsystem. Das heißt, so gut wie alles, was du machst, hat Auswirkungen auf deinen Ruf bei einer Fraktion. Das sorgt dafür, dass selbst wenn du zum Beispiel eben an dieser Stelle hingehst, wo ich vorher erwähnt habe, und du lässt diesen Soldaten pfählen, dann sorgt das dafür, dass sich dein Ruf bei einer der Fraktionen oder sogar bei mehreren der Fraktionen ändert. Und das Rufsystem ist ganz interessant, weil es funktioniert sowohl mit Loyalität als auch mit Zorn. Ein bisschen kann man sich das vorstellen, Dragon Age 2 hatte bei seinen Gefährten so ein ähnliches System, wo du einerseits Loyalität schaffen konntest und andererseits, also es wollte halt, und andererseits Rivalität schaffen wolltest. Also es hat versucht darzustellen, dass man den Leuten nicht immer nur nach dem Mund redet, sondern dass man auch für entgegengesetzte Handlungen tatsächlich belohnt wird. Tyranny setzt das aber erheblich besser um. Das heißt, in Tyranny, selbst was meine Gefährten angeht, muss ich nie Angst haben, dass ich was Falsches sage. Sondern ich kann in dem ganzen Spiel, und es gibt nur echt wenige Spieler, an die ich mich erinnern kann, die das jemals so gut umgesetzt haben, wirklich die ganze Zeit so handeln, wie ich in der Situation gerade handeln möchte, ohne irgendwie gamey zu spielen.
Cool. Charaktere, es ist ja ein Party-Rollenspiel. Ist es auch so ein Spiel, wo die ganzen Figuren irgendwie interessant sind, die mich da begleiten und die reden vielleicht sogar untereinander?
Jein. Also wenn wir zu den Gefährten kommen, also es gibt insgesamt 6 Gefährten, die du im Laufe des Spiels einsammelst. Das geht übrigens relativ schnell. Gerade am Anfang wirft dich das Spiel mit 9 Gefährten förmlich voll. Also geht teilweise so schnell, dass kaum bist du fertig, den ersten Gefährten jetzt mal richtig Löcher in den Bauch zu fragen, hast du schon den nächsten und stehst da und denkst dir, oh, jetzt muss ich dem Löcher in den Bauch fragen. Einfach nur, weil ich alles erfahren will. Und die Gefährten an sich sind durchaus interessant, Das Spiel macht nur relativ wenig mit ihnen. Also es gibt keine Companion Quests, wie du es jetzt zum Beispiel aus so Mass Effect, Dragon Age oder auch aus Pillars of Eternity kennst. Es gibt keine wirkliche Charakterentwicklung, sondern bestenfalls in kleinen Nuancen. Oder man erfährt mal hier und dort ein bisschen was Neues über die Figuren, aber eigentlich sind die relativ statisch. Die sind nicht uninteressant, aber sie sind auch meilenweit entfernt von der Qualität, die zum Beispiel in Pillars of Eternity in der Hinsicht hat. Und das führt mich kurz zu einem anderen Punkt, was ich ganz wichtig finde. Es ist erheblich schlechter geschrieben als Pillars of Eternity. Ich habe es auf Englisch gespielt, ich habe mir tatsächlich auch mal kurz die deutsche Version angeguckt, um die Übersetzung, die ist übrigens besser als die Urübersetzung bei Pillars of Eternity. Also meiner Ansicht nach kann man das durchaus auf Deutsch spielen, aber es ist insgesamt erheblich schlechter geschrieben. Was nicht bedeuten soll, dass es schlecht geschrieben ist, aber die Qualität von Pillars of Eternity erreicht es sehr, sehr selten. Und die Qualität von Planescape Torment gar nicht.
Na gut, also Letzteres ist ja sozusagen eh, es stand zumindest jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ist es denn eine Spielwelt, die irgendwie interessant ist zu erforschen?
Ja, also auch da würde ich sagen, was der ganze Erforschungs-, da spielen so zwei Sachen eine Rolle, was den Erforschungsansatz angeht auf so einer mechanischen Ebene, in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel sind die Karten alle winzig und es gibt sehr wenig auf den Karten zu entdecken. Die meisten Häuser zum Beispiel lassen sich nicht betreten. Also da merkt man einfach, dass das Spiel nicht in Dimensionen gedacht war, wie jetzt zum Beispiel in Pillars of Eternity. Das war auch meines Wissens nach nur in Anführungszeichen 2 Jahre in der Entwicklung. Das merkt man ihm an. Also es gibt nicht wirklich eine riesige Welt zu erforschen und der Erforschungsansatz kommt relativ kurz, weil die Karten sehr klein sind und weil du selbst auf der Minimap schon alle Schätze angezeigt bekommst. Außer jetzt wirklich die versteckten, die du dann tatsächlich suchen musst. Aber so ein Abschnitt, so eine Karte, wo du dich bewegst von einem Dorf zum Beispiel, die ist in 5 Minuten abgelatscht. Also der Aspekt kommt relativ kurz. Dafür gibt es wirklich sehr, sehr viel Hintergrundwissen in dem Spiel und eine sehr interessante Welt, was zum Beispiel dieses ganze System und die Gesetze des tyrannischen Overlords angeht, was das ganze Machtsystem angeht. Da gibt es relativ oder sogar sehr, sehr viel zu entdecken. Man muss allerdings damit leben, dass einen das Spiel, so ähnlich wie es auch Pillars of Eternity tut, am Anfang mit seinen Lore-Begriffen förmlich zuwirft. Also da gibt's sehr, sehr viel. Was sehr vorbildlich gemacht ist, ist, dass in den Dialogen dann eine Enzyklopädie integriert ist. Du kannst also bei vielen Begriffen, die dir am Anfang nichts sagen, kannst du auf den Begriff klicken und bekommst eine Erklärung geliefert. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist auch wirklich was echt Schule machen darf in dieser Sorte Spiel. Man muss nur damit leben und das muss man vorher wissen. Man wird gerade am Anfang sehr, sehr, sehr viel lesen müssen und dann kommt eben zumindest bei mir dazu, dann wäre es schöner, wenn die Texte echt auf dem Niveau wären, das jetzt vielleicht ein Pillars of Eternity hat. Das darf man hier aber auch nicht erwarten, weil andere Menschen für Tyranny verantwortlich waren als für Pillars of Eternity. Man liest allenthalben das neue Rollenspiel der Pillars of Eternity-Macher und dann ist wieder so ein Fall von, nee, zum Beispiel der Josh Sawyer, der kreative Kopf hinter Fallout New Vegas war, der war an Tyranny gar nicht beteiligt, also der Game Director von Pillars of Eternity. Der Game Director jetzt heißt Brian Hines. Auch der Chris Avalon, der sehr, sehr viel für Pillars of Eternity gemacht hat und der vielen Fans sehr bekannt ist, auch noch von seiner Arbeit von Baldur's Gate und von Fallout und Co., der war am Anfang der Creative Director des Spiels, ist dann aber kurz nachdem das Spiel in die Produktion reingegangen ist, von Obsidian tatsächlich weggegangen. Und der steht zwar immer noch in den Credits als einer der Narrative Designer, aber das Fehlen merkt man dem Spiel an der Qualität des Writings sehr, sehr an.
Okay. Ja, gut, dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Gameplay. Wie ist es denn? Taugt das was? Ist das wieder so ein Ding, wo ich jetzt irgendwie ständig Pause machen muss und ich muss dann vor allem irgendwie die Positionierung meiner ganzen Truppe ständig nachjustieren, weil die KI zu doof ist, selber eine vernünftige Platzierung zu haben und so weiter?
Lass es mich so sagen, wenn du kein Fan von diesen pausierbaren Echtzeitschlachten bist, die es ja seit Baldur's Gate gewissermaßen gibt bei dieser Sorte Spiel, dann wird dich das jetzt nicht bekehren. Also es ist für jemanden, der das partout nicht mag, ist es jetzt nicht plötzlich fantastisch, weil das grundlegende System das gleiche ist. Was allerdings Tyranny tatsächlich tut, ist, es versimplifiziert das im Vergleich zu Pillars of Eternity. Also das Kampfsystem und auch das komplette Charaktersystem, da können wir vielleicht gleich dazu kommen, ist wesentlich weniger sperrig, wesentlich weniger komplex und erfordert wesentlich weniger Einarbeitungszeit. Die Kämpfe funktionieren, wenn man einmal dahinter gestiegen ist, funktionieren dann relativ flott und auch ohne dass man zu häufig eingreifen muss, weil auch zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es jetzt hauptsächlich gespielt habe, weil die KI tatsächlich ganz ordentlich funktioniert. Das heißt, du kannst jedem deine bis zu 4 Partymitglieder kannst du gleichzeitig haben. Bei Pillars waren es ja noch 6. Auch da merkt man, dass es ein bisschen simplifiziert wurde. Den kannst du KI-Vorgaben machen. Und die kannst du auch setzen, ob die jetzt aggressiv spielen sollen, ob die eher auf Verteidigung spielen sollen. Und das System funktioniert ganz gut. Das heißt, teilweise, oder mir ging es so, dass ich eigentlich nur noch meinen eigenen Charakter gespielt habe und die anderen von der KI habe übernehmen lassen, und auf normal funktioniert das gut. Da gehst du vielleicht mal dahin und machst den einen Heilspruch manuell und gehst vielleicht mal dorthin und machst eine Spezialfähigkeit manuell. Aber im Großen und Ganzen kann man die anderen Partymitglieder zumindest auf normal echt ganz gut von der KI steuern lassen, und dann gehen die Kämpfe relativ flott, auch weil wesentlich weniger Berechnungen dem Ganzen zugrunde liegen, als jetzt zum Beispiel bei Pillars of Eternity, was in der Hinsicht echt ein Komplexitätsmonster war.
Okay. Und das ist aber auch alles eher leichter nachvollziehbar. Ich muss nicht irgendwie gucken, ob da eine W20 irgendwo gewürfelt wird mit einem Bonus auf so und so.
Also gewürfelt wird da schon, und es gibt auch noch Boni auf dies und auf jenes, aber das komplette Charaktersystem ist meiner Ansicht nach erheblich leichter nachzuvollziehen und leichter lesbar als bei Pillars of Eternity und erfordert weniger Einarbeitungszeit, weil viele dieser ganzen Boni auch sehr nachvollziehbar sind. Pillars hatte ja ein sehr ungewöhnliches Charaktersystem, ich will es gar nicht schlecht nennen, aber eben eins, was sehr viel Einarbeitungszeit erfordert hat, weil gar nicht so richtig klar war, ohne viel Einarbeitungszeit, was jetzt eigentlich die ganzen Attribute zum Beispiel machen. Bei Tyranny ist das sehr klassisch und auch sehr leicht nachvollziehbar. Also Stärke macht mehr Schaden, Vitalität bringt mehr Hitpoints und so weiter. Also du steckst sehr schnell drin. Es ist auch relativ schwierig, sich komplett zu verskillen, weil das ganze Skillsystem so ein Skyrim-System ausnutzt. Also du hast insgesamt 6 normale Attribute, wie es gerade erklärt hat, Stärke und Vitalität und Finesse und so weiter. Dann hast du insgesamt 18 Skills, also dein Hauptcharakter hat 18 Skills, da steht nicht jeder davon jedem Gefährten offen. Es gibt Gefährte, die können zum Beispiel keine Magie. Und die steigern sich einfach durch Benutzung. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann hat jeder Charakter aber nochmal individuelle Fähigkeitsbäume, so ähnlich wie man sie jetzt vielleicht aus Diablo 2 zum Beispiel kennt, wo man sich dann halt vor oder hoch oder beziehungsweise runter arbeiten muss, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Und das ist eigentlich der einzige Bereich, wo man sich eventuell ein bisschen verskillen könnte. Zumal es, was ich tatsächlich sehr ärgerlich finde in dieser Sorte Spiel, keine Respec-Option gibt. Zumindest habe ich keine einzige gefunden, wo ich tatsächlich sagen kann, hier setz mir mal bitte den Fähigkeitenbaum zurück, weil der funktioniert oder der ist einfach nicht sonderlich stark. Das ist ein bisschen schade, und das finde ich so eine Option, bei der ich der Meinung bin, die sollte in einem Spiel eigentlich immer gegeben sein. Mach's hier wegen mir sauteuer mit Ingame-Währung und so weiter, aber wenn ich sie gar nicht habe, finde ich's doof.
Gibt es irgendwelche ungewöhnlichen Charakterattribute oder irgendwas? Also vielleicht was auch im Rahmen der Prämisse jetzt Sinn macht? Keine Ahnung, kann ich halt Lügen skillen oder sowas?
Die Skills funktionieren tatsächlich. Es gibt 3 Skills, die für die Dialoge relevant sind. Der eine heißt Athletics, der andere heißt Subterfuge und der dritte heißt Lore. Und von denen gibt es im Laufe des Spiels, in der Regel in Dialogen, sehr, sehr viele Skillproben. Und das Problem oder das Phänomen ist so ein bisschen, dass sich Skills durch die Anwendung steigern, wie ich es ja gerade skizziert habe, wie eben bei Skyrim, muss man die auch tatsächlich ausführen können, damit man die steigern kann. Was jetzt dazu führt, wenn du deinen Hauptcharakter machst und du gibst ihm in diesen 3 relevanten Skills sehr, sehr wenig Punkte, dann bist du ein bisschen verloren in der Hinsicht, weil du brauchst einen gewissen Punktwert, um diese Skillproben auszuführen. Wenn du den aber nicht hast, wirst du es auch schwer haben, diese Skills jemals zu steigern, weil wie willst du es machen? Es kommen dann im weiteren Spielverlauf, kommen zwar dann noch Trainer und so weiter dazu. Ich würde aber an der Stelle, jeder, der es noch nicht angefangen hat, würde ich sagen, setzt euch am Anfang diese 3 Skills hoch. Die sind viel wichtiger als Waffenskills oder Magieskills, weil die kann man relativ schnell steigern, einfach über die Kämpfe. Bei den anderen Fähigkeiten wird es echt, echt schwierig. Das wäre so eine Sache gewesen. Hätte ich gerne vorher gewusst, bevor ich meinen ersten Charakter nochmal angefangen habe.
Okay.
Ja.
Ich habe mich vorher natürlich mal wieder umgeschaut, was die Leute so schreiben bei den Steam-Reviews und so. Der wiederkehrendste Kritikpunkt, den ich gefunden habe, ist A, es sei zu kurz und B, das Ende sei scheiße. Sagen Sie mal was.
Ich finde es nicht zu kurz. Also zu diesem ganzen zu kurz kommen, das finde ich als Kritikpunkt offen gestanden ein bisschen albern. Ja, es ist kürzer als Pillars of Eternity. Es ist aber auch das fokussiertere Spiel und das tut ihm gut. Was man ja häufig gelesen hat im Nachgang, zum Beispiel gerade bei sowas wie bei Pillars of Eternity, war ein, ich fand das echt total super, aber so nach 20 Stunden oder so war ich einfach erschlagen von dem Ding und seitdem habe ich es dann irgendwie nicht mehr weitergespielt. Also wenn man jetzt nicht gerade derjenige ist, der 50, 60 Stunden frei hat und unbedingt so ein Komplexitätsmonster spielen will, was ich ja gar nicht qualitativ meine, für den ist halt Tyranny das erheblich fokussiertere Spiel. Und wie gesagt, das tut ihm, glaube ich, sehr gut. Und ich würde jetzt keinem Spiel, zumal keinem, das 42 Euro kostet, in irgendeiner Form vorwerfen, dass es nur 25 oder 30 Stunden lang ist, weil so lange kann man sich mit Tyranny tatsächlich beschäftigen. Und es hat, das kommt noch dazu, einen enormen Wiederspielwert. Allein durch die ganzen Entscheidungen, wie die sich unterschiedlich auswirken. Ich habe es vorher in dem Eroberungsmodus gesagt. Wenn du dort zum Beispiel dich irgendwann entscheidest, eine Stadt zum Beispiel abzufackeln, dann wirst du nie wieder im weiteren Spielverlauf mit den ehemaligen Verteidigern dieser Stadt, die eine eigene Fraktion bilden, irgendwas machen können. Wenn du die Stadt aber friedlich eroberst und sie sich an dich erinnern, weil du derjenige warst, der für diese friedliche Eroberung eingetreten ist, dann ist spielt sich diese entsprechende Mission oder in der die auftauchen oder die Map, auf der die auftauchen, komplett unterschiedlich. Und dadurch entwickelt sich halt eine, finde ich, sehr, sehr schöne Replay-Ability-Dynamik, die da drin steckt. Was auch nochmal dazu kommt, was, wenn wir jetzt über angeblich nur 25 oder nur 30 Stunden sprechen. Das muss man da schon berücksichtigen. Das Ende wiederum, was du erwähnt hast, ist tatsächlich, ich will nicht sagen, es ist scheiße, es ist aber ein Fortsetzung folgt Ende. Und zwar eins von der Sorte, wo man dann irgendwie denkt, och, jetzt würde ich eigentlich gern weiterspielen. Jetzt fängt doch eigentlich das Spiel an, sozusagen. Es hat so ein bisschen dieses Gefühl. Ob da jetzt noch ein DLC kommen wird oder ob das tatsächlich auf einen Tyranny 2 hinausläuft, ich könnte mir einen DLC sehr gut vorstellen, der da dann noch weiter erzählt, ist es schon ein bisschen unbefriedigend. Das muss man wirklich sagen.
Aber das heißt ja eigentlich, wenn das jetzt ein EA-AAA-Spiel wäre und es endet auf eine Art und Weise, wo die nahelegt, dass man da einen DLC nachschieben will, da würden wir jetzt doch normalerweise die Keule auspacken.
Würden wir, ich meine, bei EA wären wir uns auch relativ sicher, dass da der DLC folgt, einfach weil es da schon entsprechende empirische Erfahrungen gibt. Ich würde da jetzt davon ausgehen und wenn es tatsächlich der Fall ist, dann würde ich genauso wie bei EA sagen, dass ich so eine Taktik nicht leiden kann.
Wird das Spiel nicht von Paradox rausgebracht?
Doch.
Aber da haben wir aber auch eine entsprechende Historie.
Jetzt die Frage, Obsidian gehört jetzt ja nicht Paradox wie einige der klassischen Paradox-Spiele. Also meines Wissens nach ist Paradox da wirklich rein ein altmodischer Publisher, der da relativ wenig tatsächlich, was die Entwicklung ist, hat nach allem, was ich weiß, dann tatsächlich als unabhängiges Studio stattgefunden.
Okay, wir sind gespannt sozusagen. Ja, aber das klingt ja eigentlich jetzt durch die Bank relativ zufrieden bis begeistert, Herr Geber. Aber gibt es denn irgendwas, was dich gestört hat?
Es gibt viele Kleinigkeiten, die einen, finde ich, bei Pillars of Eternity stören können. Das geht bei so, Pillars of Eternity, sag ich schon, Tyranny, genau. Das geht bei so Sachen los wie die Inventarverwaltung, die halt echt ein bisschen fummelig ist, gerade wenn man Sachen aus dem persönlichen Inventar in den sogenannten Stash verschieben will, da neigt das Ganze gerne mal dazu, dass man sich so ein bisschen verklickt und da muss man nochmal drag und droppen. Bei solchen Kleinigkeiten fängt's an. Dann habe ich ja schon das Writing so ein bisschen erwähnt. Also da würde man sich halt wirklich jemand wie Chris Avellone, der an allen Ecken und Enden da so ein bisschen fehlt, wünschen. Auch was die Gefährten zum Beispiel angeht. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, du hast halt nicht so jemanden wie Aleth jetzt zum Beispiel aus Pillars of Eternity, also wer das nicht gespielt hat, das war ein Magier, der an so einer Art von Fantasy-Tourette leidet, um es jetzt mal so rum zu sagen, weil auch da will ich nicht zu viel spoilern. Und der halt, wenn man ihn schon trifft, war es halt ein, oh cool, über den will ich mehr wissen. Und Tyranny hat eher die Sorte Figuren, die jetzt nicht wirklich schlecht oder langweilig sind, aber von denen ich ahne, dass ich mich in 5 Jahren an keinen einzigen mehr erinnern kann. Also in der Hinsicht geht da schon noch ein bisschen mehr. Deswegen würde ich jetzt auch nicht es als irgendwie absoluten Meilenstein insgesamt betrachten. Auch, weißt du, weil du vorher gefragt hast bei dem Charaktersystem oder bei dem Kampfsystem. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Haufen Leute, also gerade die absoluten eingefleischten Pillars-Fans, da sitzen und sagen, das ist mir zu einfach, das ist mir zu wenig komplex, da steckt mir zu wenig Fleisch dahinter. Und es ist halt schon so ein bisschen ein Pillars of Eternity Light, im Guten wie im Schlechten.
Gut, dann würde ich sagen...
Was man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor nachher noch jemand sagt, warum das überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, es gibt einen Zauberbaukasten. Das heißt, du findest im Laufe dieses Spiels keine fertigen Zaubersprüche, sondern du baust dir deine Zaubersprüche selbst. Und auch der funktioniert jetzt nicht vielleicht wie früher mal in einem Daggerfall, also dass die komplett wahnwitzigsten Sachen draus machen kannst. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr nette Ergänzung, die sich auch das ein oder andere Spiel gerne abgucken kann. Also was passiert ist, du suchst dir ein Grundelement aus, dann suchst du dir einen Grundeffekt aus und dann kannst du noch verschiedene andere Sachen dazu packen, wie eine kürzere Abklingzeit, wie mehr Schaden, wie eine höhere Reichweite. Und das musst du immer so ein bisschen balancieren mit den Anforderungen an den Lore-Wert, die dann jeweils der fertige Zauberspruch hat. Also du musst dann, solange du nicht, zumindest bis du deine Zauberer auf ein entsprechendes Level geskillt hast, musst du halt immer abwägen, ist mir jetzt gerade wichtiger, dass ich mehr Reichweite an dem Zauber habe oder dass der mehr Schaden macht oder dass er eine kürzere Abklingzeit hat. Also da gibt es, das ist ein sehr, sehr nettes, kleines oder mittelgroßes Element, das sie eingepackt haben oder dazu gepackt haben, dass es definitiv verdient hat, noch mehr erwähnt zu werden. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch was zum Thema Bugs, weil das auch relativ wichtig ist, weil Obsidian ja so eine gewisse Ruf dafür hat, dass es gern mal voll verbuggte Spiele rausbringt. In der Hinsicht kann ich zumindest persönlich von Tyranny Entwarnung geben. Es stecken zwar immer noch ein paar Bugs drin, über denen man über den Weg läuft, aber nichts, was in irgendeiner Form Game-Breaking wäre. Außer vielleicht ein Bug, der mich wirklich genervt hat, meine Lieblingsgefährtin, auch da will ich nicht mehr sagen, weil es ein bisschen eine Überraschung ist, wenn die auftaucht, aber meine Lieblingsgefährtin, da ist die Auto-Attack verbuggt. Das heißt, ich musste sie irgendwann aus der Party schmeißen, weil sie immer mal wieder dumm in der Weltgeschichte rumsteht und vergisst automatisch zu attackieren, was halt ein erheblicher Teil des Schadens ausmacht, wenn gerade alle Fähigkeiten auf Cooldown sind. Das ist leider gerade so ein Bug, der mich tatsächlich gestört hat, weil die hätte ich gerne weiter in der Party gehabt.
Okay. Dann jetzt aber bitte schreiten Sie mal zur Wertschätzung. 42 Tacken kostet das Ding sowohl auf Steam als auch auf GOG. Ist es das wert?
Also für mich Vollpreis. Ja. Ja. Auch da könnte man und sollte man vielleicht wieder einschränken. Also im Hinblick darauf, wer mit ISO-Rollenspielen dieser Oldschool-Sorte nichts anfangen kann. Tolle Prämisse hin, tolle Prämisse her. Der wird auch mit Tyranny nicht sonderlich warm werden. Also das funktioniert halt auf der mechanischen Ebene noch genauso wie ein Baldur's Gate damals. Und wer die Sorte Spiele nicht mag, da wird's halt schwierig. Aber wer sich grundsätzlich mit diesen klassischen Rollenspielen gerne auseinandersetzt, die gerne spielt, der kann hier bedenkenlos Vollpreis auspacken.
Würde also ich sagen, auch nicht zu seicht für Rollenspieler.
Nein, ich finde, wie ich es vorher gesagt habe, also ich persönlich, ich verstehe all die Leute, die gibt es ja draußen, die sagen, ich fand Pillars of Eternity besser, weil es war viel größer, es war viel umfangreicher, es war viel komplexer, es hatte viel mehr Mechaniken drin und ja, verstehe komplett, wenn man auf woher diese Leute kommen und verstehe komplett den Standpunkt. Ich finde tatsächlich das Tyranny das bessere, weil fokussiertere Spiel ist. Aber das kann man so oder so sehen. Aber ich glaube, auch die haben immer noch aufgrund eben dieser ungewöhnlichen Prämisse, die echt gut funktioniert, kriegen die immer noch mehr als genug gutes Rollenspiel, um die 42 Euro zu rechtfertigen, die das Ganze kostet. Die einzigen, bei denen ich sagen würde, wartet vielleicht irgendwann auf eine, falls da irgendwann mal eine Game of the Year Edition kommt oder auf ein Sale, sind wirklich die Leute, die sagen, okay, offene Enden gehen wirklich gar nicht bei sowas. Die sollten dann vielleicht warten, ob es irgendwann den neue Ende DLC gibt.
Okay. Ich hätte hier tatsächlich nochmal die Frage nach der grüne Wiese-Wertung, weil ich finde, bei Spielen, wo man halt sagt, so ja, es gibt nicht diesen klar erkennbaren Makel, auf den ich Bezug nehmen möchte, das ist halt gut und das ist gut und das ist gut, das erweckt ja häufig den Eindruck, als wäre da alles total super und das müsste ja, keine Ahnung, eine 90 sein, gibt ja keinen Kritikpunkt. Da ist dann die Abgrenzung, glaube ich, ab und zu ein bisschen schwierig. Gib mal eine grüne Wiese-Wertung.
Eine grüne Wiese-Wertung wäre wahrscheinlich eine niedrige 80. Weil da käme einfach das eher okayische Writing würde da in diesem Genre bei mir halt einfach die Wertung auf das Niveau drücken, wo ich jetzt sagen würde, ey, Fans von sowas, kauft's euch, ihr werdet euren Spaß dran haben, aber für eine hohe 8 oder eine 9 auf meiner grünen Wiese bräuchte ich schon eine, für die Sorte Spiel bräuchte ich schon eine Qualität in den Dialogen, in den Beschreibungstexten, bei den Figuren und so weiter, die über dem liegt, was Tyranny offeriert. Das ist gut, aber das ist nicht sehr gut. Und es ist auch nicht brillant. Es hat seine Momente, aber die sind sehr, sehr selten. Also in denen man davor sitzt und so eine Dialogzeile liest und sagt, ja, das ist brillant. Das hatte Pillars of Eternity relativ häufig. Das hat zum Beispiel Planescape Torment hat das sehr, sehr häufig. An diese Niveau kommt's nicht ran. Und bei so einem extremen textbasierten Spiel, wo es sogar mir teilweise so ging, dass ich einzelne Texte ein bisschen weggeklickt habe, weil sogar mir too much wurde, dann würde ich sagen, da bräuchte es halt einfach ein bisschen noch eine höhere Textqualität, um wirklich so das 90er-Spiel zu werden. Aber das ist meine grüne Wiese. Hast du sonst noch eine Frage?
Nein, Sie dürfen zur Abmoderation schreiben.
Ach, zur Abmoderation schon. Jetzt habe ich mir auch noch hier Zungentrouble eingeholt. Dann kommen wir zur Abmoderation. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war die Wertschätzung zum Thema Tyranny und schon morgen geht es direkt weiter. Dann erklärt Ihnen der André Peschke nämlich, ob sich Dishonored 2 lohnt. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen von Tyranny, wenn Sie es schon spielen. Sagen Sie uns im Forum, wie Ihnen die Wertschätzung gefallen hat und machen Sie es gut.